Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Grüne Würzburg. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Molina und auch diesmal begrüße ich Matthias wieder an meiner Seite. Hallo Matthias.
Hallo Molina, schön, dass es mal wieder geklappt hat.
In unserer letzten Folge ging es um Klimaschutz in Würzburg. Wir bleiben beim Thema und haben einen ganz speziellen Gast für unser Podcast-Interview heute. Klimabürgermeister Martin Heilig.
Ja, und weil Martin sich heute extra für uns die Zeit in seinem vollen Terminkalender freigeschaufelt hat, weichen wir heute auch etwas von unserem üblichen Konzept ab. Wie ihr wisst, haben wir ja normalerweise immer zwei Gäste und begrüßen ihn heute als alleinigen Interviewpartner.
Auch diesmal beginnen wir die Sendung wieder mit unserer Kategorie Ach du grüne Neune. Matthias stellt dabei gleich wieder eine Behauptung über die Grünen auf, die entweder ein Fakt ist oder ein Fake. Am Ende der Sendung lösen wir dann wieder auf. Matthias, welche grüne Neune hast du denn heute für uns?
Tja, wir beschäftigen uns heute einmal mehr mit der Klimabilanz Würzburgs. Und ein Problem dabei ist natürlich nach wie vor die große Zahl an Autos im Stadtgebiet. Die Grünen haben das schon lange erkannt, fordern jedoch als lösungsorientierte Partei nicht einfach ein Pkw-Verbot, sondern möchten den WürzburgerInnen Alternativen zum Verbrennermotor schmackhaft machen. Die grüne Fraktion hat sich daher schon seit längerem für ein städtisches Förderprogramm eingesetzt, mit dem WürzburgerInnen beim Kauf eines sogenannten Lastenrads oder Pedelecs finanziell unterstützt werden sollen. Und ich behaupte nun, dass sie mit diesen Forderungen erfolgreich waren und es bereits seit 2018 ein solches Programm gibt, bei dem ich bis zu 700 Euro Zuschuss von der Stadt Würzburg beim Kauf eines solchen Rades erhalte. Ob das stimmt oder ob ich euch mit dieser Behauptung einen Bären aufgebunden habe, das erfahrt ihr wie immer am Ende dieser Sendung.
Und wir kommen direkt zu unserer zweiten Kategorie mit dem Titel Wer ist eigentlich? Dabei stellen wir euch ja jedes Mal ein grünes Stadtratsmitglied kurz vor. Heute ist das natürlich unser Gast Martin Heilig, der ja nicht nur Klimabürgermeister, sondern eben auch grüner Stadtrat ist. Hallo Martin.
Hallo Molina, hallo Matthias. Ich bin sehr erfreut, dass ich bei euch sein darf.
Wir freuen uns auch sehr, dass du heute da bist. Ich erkläre dir noch mal ganz kurz das Prinzip unserer Rubrik Wer ist eigentlich? Ich nenne dir gleich jeweils zwei Begriffe und du musst dich ganz spontan für einen der beiden entscheiden. Anschließend stellt dir Molina dann noch ein paar weitere Fragen, bei denen du dir mehr Zeit mit der Antwort lassen kannst. Genau, aber jetzt zunächst mal, bist du bereit für die Schnellfragerunde?
Ich bin bereit.
Super, dann starten wir direkt. Hund oder Katze?
Katze.
Kickers oder Baskets?
Kickers.
Gute Wahl. Kino oder Netflix?
Beides.
Mozartfest oder umsonst und draußen?
Noch lieber umsonst und draußen.
Fahrrad oder ÖPNV?
Im Zweifel Fahrrad.
Residenz oder Festung?
Das ist auch so eine echt schwere Frage. Ja? Also der Blick von der Festung runter ist natürlich einzigartig. Also im Zweifel dann Festung.
Und last but not least, unsere berühmte Fangfrage, regionales Rindersteak oder Bio-Äpfel aus Neuseeland?
Wirklich, wirklich schwere Fangfrage. Also ich bin kein Vegetarier oder Veganer. Esse auch ab und zu mal ganz, ganz gerne Fleisch. Und wenn ich Äpfel esse und ich esse viel und gerne Äpfel, dann natürlich regional und Bio.
Okay, das war ja schon mal interessant. Danke, Martin. Dann geht's jetzt weiter, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Meine erste Frage an dich lautet, wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade als Klimabürgermeister beschäftigt bist?
Ich bin 45 Jahre alt. Ich habe 5 Kinder insgesamt und deswegen, wenn ich nicht beruflich politisch engagiert bin, dann verbringe ich natürlich gerne viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen Jungs. Und ansonsten, ich war ja früher mal Leistungssportler. Das heißt, Sport ist für mich immer noch wichtig. Wenn ich gar keinen Sport mache, dann fehlt mir der Ausgleich. Mache ich wahnsinnig gerne. Ich lese sehr, sehr gerne. Und wenn es dann wieder geht, bin ich auch eine Reisetante.
Und seit wann bist du schon bei den Grünen?
Ich bin seit knapp 30 Jahren bei den Grünen. Bin damals so dazugekommen, indem ich mich politisch engagiert habe, war bei einer Jugendgruppe auch und habe mir gedacht, also wenn du was gestalten möchtest, dann musst du eigentlich zu einer Partei gehen. Das war so meine Erkenntnis gewesen damals. Und ich war wirklich sozusagen ganz offen, um mir auch verschiedene Sachen anzugucken. War auch wirklich mal ein halbes Jahr beim Stammtisch der Jungen Union. Und habe mich dann damals für die Grünen entschieden und habe es nicht bereut.
Da hatten wir ja wohl Glück. Und gab es auch einen besonderen Grund, warum du damals dann der Partei beigetreten bist?
Also ich meine, es gibt viele gute Gründe, bei den Grünen Parteimitglied zu werden. Ich denke schon, dass der Kern für mich damals schon Umweltpolitik war und Klimapolitik. Das Zweite, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass dass Grüne keine Klientelpolitik machen, sondern sich fürs Gemeinwohl engagieren und auch nicht irgendwie eine nationale oder nationalistische Politik machen, sondern auch international agieren, auch verschiedene Gruppen nicht als Gruppen sehen, sondern als Menschen sehen. Und das war mir schon immer wahnsinnig wichtig. Und was ich bei den Grünen damals schon so cool fand, und ich finde, das hat sich, trotz dass wir enorm gewachsen sind, worüber ich natürlich sehr, sehr glücklich bin, auch als Kreisvorsitzender, noch Kreisvorsitzender, ist, dass man bei den Grünen wirklich mitmachen kann. Dass es eine basisdemokratische Partei ist, wo man sich einbringen kann mit seinen Ideen, wo man gefragt wird, wo man auch mitentscheiden kann. Und das finde ich spannend und viel spannender als so eine Kaderpartei, wo alles sehr hierarchisch zugeht. Ist manchmal auch anstrengend, aber macht sehr viel Spaß und ist mir wichtig.
Das sehen Matthias und ich natürlich auch so. Uns macht das hier auch immer Spaß. Martin, ich habe gehört, dass du großer Obama-Fan bist und du hast dich sicher sehr über sein neuestes Buch jetzt gefreut, das ja eben erst rausgekommen ist. Ist er dein Idol und wenn ja, wieso? Und hast du neben Obama denn noch andere Vorbilder? Also sei es aus der Politik oder auch sonst woher?
Also Obama ist eindeutig ein Idol für mich. Also irgendwie packt mich der Typ. Ich habe ja auch zweimal tatsächlich Wahlkampf gemacht für Barack Obama, habe mich ans Telefon gesetzt, habe insgesamt mehrere tausend Leute angerufen. Und also es ist eine intellektuelle Figur und Ideen, da sind wir uns sehr ähnlich, aber irgendwie irgendwas packt mich auch emotional, das kann ich gar nicht erklären. Also ich bin eigentlich auch schon ein bisschen groupie, was Barack Obama betrifft. Das hat mir irgendwas Emotionales oder so, die Sache, wie er bestimmte Dinge anspricht, finde ich irre. Und eben das neueste Buch, ich bin noch nicht ganz durch, da fehlt mir ein bisschen die Zeit dazu, aber was ich jetzt gelesen habe, finde ich eben auch oft so genial, wie er seine Motivation erklären kann, was ihn da jetzt leitet. Und da ist so viel Idealismus dahinter und er ist aber nicht blauäugig natürlich, sonst wird man auch nicht US-Präsident, sondern erklärt dann auch, was für strategische Hintergründe hinter seiner Überlegung gestanden haben. Und das spricht mich enorm an. Ansonsten ist es so, dass bei den Grünen gab es für mich zwei Personen, die mich immer wahnsinnig fasziniert haben. Das eine ist Hans-Josef Fell, der Vater des Erneuerbaren Energiengesetzes, den ich auch persönlich natürlich sehr gut kenne und der oft mit einer unglaublichen Weitsicht Ideen auch eingebracht hat und die auch mit durchgesetzt hat, mit einer unglaublichen Konsequenz. Das hat mich inspiriert, obwohl wir im Stil sehr unterschiedlich sind. Und Joschka Fischer. Also das glaube ich, wenn man zu der Zeit, wo ich eben bei den Grünen eingetreten ist, dann ist Joschka Fischer hat immer eine Rolle gespielt, auch als Reibefigur oder sowas. Aber wir hatten ihn auch hier in Würzburg öfter. Ich habe ihn öfter auch in kleineren Runden erlebt. Könnte da auch noch ein paar Anekdoten dazu erzählen. Und ich meine, das vergisst man jetzt im Rückblick manchmal, wo die Grünen eigentlich herkommen und da irgendwie, dass jemand Joschka Fischer dann so der erste Umweltminister überhaupt von Grünen war, ohne eine Basis, also ohne eine wirkliche, sozusagen auch in der Verwaltung eine Basis zu haben oder eine Unterstützung zu haben oder so. Und dann denkst du dir, ja, jetzt bist du irgendwie Klimabürgermeister und bist da jetzt der erste Grüne in einer Stadtverwaltung. Aber was ist das schon gegenüber so jemand, der wirklich der erste Minister war auf der Landesebene und später natürlich auf der Bundesebene? Und bin ich immer noch irgendwie begeistert und fasziniert, einfach auch Wege zu gehen, die vorher noch nicht begangen wurden, weil das ist ein bisschen schwieriger als was zu tun, was halt schon vorgezeichnet ist.
Super, danke. Du gehst jetzt ja auch neue Wege als erster Klimabürgermeister, ne? Danke für die Antworten in dieser ersten Runde. Jetzt machen wir weiter mit der zweiten.
Ja, Martin, du warst bis letzten Mai Lehrer in Marktheidenfeld, dann auf einmal Vollzeit Klimabürgermeister in Würzburg. Wie sehr hat sich dein Leben dadurch verändert? Und fehlt dir die Schule auch manchmal?
Also mein Leben hat sich schon sehr verändert. Was vielleicht überraschend ist, zuerst mal, ich habe jetzt einen Job und nicht mal mehr zwei. Weil ich ja vorher eigentlich schon mit enormen, auch inhaltlichen oder zeitlichen, vor allem zeitlichen und energetischem Aufwand ehrenamtlich tätig war und Politik gemacht habe. Und dann war ich aber ja noch Lehrer, auch mit Herzblut und voll dabei. Und das dann immer unter einen Hut zu bringen, das war oft sehr, sehr schwierig, vor allem in bestimmten Wahlkampfphasen oder in anderen Zeiten, wo auf beiden Seiten sehr viel gelaufen ist, und das war schon sehr anstrengend. Es ist nicht weniger anstrengend, Bürgermeister zu sein, aber es ist eben das Gefühl, dass man jetzt eine Sache hat, wo man eben dazugehört, wo man auch seine Zuarbeit hat. Und das ist schon, das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, muss ich sagen. Aber ich vermisse die Schule schon. Also ich höre jetzt natürlich von meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen viel, wie es ist, vor allem auch digital zu unterrichten. Ich habe das ja auch gemacht die ersten Wochen noch, bevor ich Bürgermeister wurde. Und das ist jetzt nicht so angenehm. Also es ist natürlich schon viel, viel schöner, in der Klasse zu stehen und wirklich persönlich kommunizieren zu können. Aber allgemein ist es das, also dieses Unterrichten, diese Neugier von jungen Menschen direkt zu erleben, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Das finde ich toll. Die Wochenenden oder halbe Nächte da zu sitzen, zu korrigieren oder Klausuren zu erstellen, die vermisse ich nicht.
Würzburg ist die erste Stadt Bayerns mit einem Klimabürgermeister. Jetzt gab es dieses Amt ja zuvor auch bei uns noch nicht. Was genau können sich unsere ZuhörerInnen denn eigentlich unter einem Klimabürgermeister vorstellen? Was machst du als Bürgermeister für unser Klima?
Also ganz allgemein ist es so, dass ich tatsächlich sogar der erste Klimabürgermeister Deutschlands bin. Und wir haben eigentlich diesen Begriff auch ein bisschen kreiert. Es soll einfach ausdrücken, dass ich einerseits Referent bin, ein Referat leite für Umwelt und Klimaschutz, auch mit Verkehrsentwicklung und Gewässerentwicklung, und andererseits, dass ich Bürgermeister bin, also der zweite Bürgermeister der Stadt Würzburg. Und einfach auch, um zu unterstreichen, wie wichtig uns als Grünen das Thema Klimaschutz ist, deswegen haben wir diesen Begriff geprägt. Und also das ist auch sozusagen meine Jobbeschreibung. Ich bin erstmal zweiter Bürgermeister der Stadt Würzburg. Ich vertrete Herrn Schuchardt immer, wenn er nicht zur Verfügung steht, repräsentiere die Stadt, leite Ausschüsse, bin ansprechbar als zweiter Bürgermeister, ganz allgemein. Und was sich ein bisschen geändert hat in der Struktur der Stadt Würzburg mit meinem Antritt und auch mit dem Antritt von Judy Dirk als dritter Bürgermeisterin, ist, dass wir sogenannte berufsmäßige Bürgermeister sind und eben auch jeweils ein Referat leiten. Und da ist es natürlich so, dass das Klimaschutz da natürlich einfach das Thema schlechthin ist. Es gab vorher ein Kommunal- und Umweltreferat. Da war das ein Teil vom Ganzen auch. Und in Würzburg wurde da ja auch schon ganz hervorragende Arbeit gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Da baue ich auch auf vielem, wo da in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten schon sehr, sehr gute Arbeit gemacht wurde. Aber es hat einfach nochmal einen anderen Stellenwert. Wenn der zweite Bürgermeister, der Klimabürgermeister ist, der das Umweltreferat leitet, dann hat das einfach in der Verwaltungshierarchie einfach ein anderes Standing nochmal. Und es war ja auch so eine Überlegung, ist es besser, wir als Grüne würden dafür sorgen, dass ein ausgewiesener Experte für, sagen wir, Forstfragen oder Verkehrsfragen oder vielleicht für Gewässerfragen oder sowas an die Leitungsposition des Referates kommt, oder ist es besser, das Ganze ein Stück weit zu politisieren und mit mir eben zu besetzen. Und jeden Tag, in dem ich länger in diesem Amt bin, desto sicherer bin ich mir, dass wir eine kluge Entscheidung getroffen haben, das so zu machen. Ich habe eine unglaubliche Expertise in meinem Referat. Ich bekomme eine wahnsinnige Zuarbeit. Ich lerne jeden Tag auch dazu. Das ist völlig, völlig klar. Aber diese Leute, die gibt's hier. Aber wir haben zum Beispiel gestern im Stadtrat haben wir eine Solarpflicht verabschiedet. Und dann geht es darum, die Vorlage ist ganz hervorragend. Wir haben ja gemeinsam gearbeitet, da haben wir auch verschiedene Referate des Hauses mitgenommen, haben das auch mit der Verwaltungsspitze abgestimmt. Ist alles ganz hervorragend. Nur wenn es am Ende keine Mehrheit im Stadtrat hat, dann hilft dir die beste Vorlage nichts. Und da ist es gut, wenn jemand 30 Jahre Politikerfahrung hat und weiß, wie man Mehrheiten organisiert. Das hilft. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, das ist einfach, ist ein enormer Vorteil letzten Endes fürs Klima. Und ja, das ist so eine ganz knappe Kurzumschreibung über meinen Job. Ich meine, die einzelnen Inhalte, die einzelnen Teile sind auch wahnsinnig spannend ich meine, wenn ihr möchtet, kann ich da schon noch mal ein bisschen drauf eingehen, was für Teile das sind. Aber wir können auch später noch mal darauf zurückkommen.
Ja, wir haben ja noch so ein paar Fragen an dich. Und da kommt sicher noch das ein oder andere aus deinen verschiedenen Bereichen dann auch zur Sprache. Du bist jetzt seit Mai letzten Jahres in deinem Amt. Und du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, aber magst du uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen, wie die letzten Monate für dich im Rathaus liefen? Hat es lang gedauert, bis du angekommen bist im Rathaus?
Also ich meine, der Einstieg war natürlich schon krass, weil ich wurde ja am 4. Mai gewählt und am 5. Mai war ich im Amt. Also das ist schon so, es ist schon ein Kaltstart, sage ich mal, ja. Aber es hat überhaupt nicht lang gedauert, habe ich den Eindruck, bis ich mich hier zurechtgefunden habe. Das macht irre Spaß. Das ist ein ganz, ganz toller Job. Und ich habe manchmal schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass es mir irgendwie auf dem Leib geschneidert ist. Dieses Zusammenspiel von, also einfach diese Aufgabe als Bürgermeister, jetzt auch in der Corona-Zeit da seine Impulse zu geben, einfach mit gesundem Menschenverstand daran zu gehen, bestimmte Perspektiven mit einzubringen, auch eine Führungsfunktion einzunehmen und zu erkennen, was für tolle Menschen im Rathaus in Würzburg arbeiten und dass man die oft einfach auch nur lassen muss und die machen ihren Job und haben gute Ideen und die dann auch zu fördern und zu unterstützen, das macht mir unglaublich Spaß. Und dann eben diese politische Dimension hat auch so ein bisschen so eine Übersetzerfunktion zwischen Politik, Fraktionen und der Stadtverwaltung, Stadtgesellschaft auch. Warum geht das nicht? Was für eine rechtliche Frage steht dahinter? Sagt der eine oder die andere nur, das geht nicht, weil er keine Lust dazu hat und schiebt irgendwas vor? Oder gibt es da wirklich eine Überlastung? Gibt es da wirklich einen Engpass? Was kann ich tun, diesen Engpass zu ändern? Auch so ein bisschen wie so ein Unternehmensberater mal neu dahin zu kommen und zu gucken, wie ist denn die Struktur? Was ist gut? Was könnte man vielleicht ändern? Und das macht irre Spaß. Und ja, also da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich lange gebraucht habe, sondern das funktioniert sehr gut. Was Dinge sind, wo ich Geduld lernen muss und auf der anderen Seite auch nicht zu viel Geduld lernen möchte, sind halt zum Beispiel bestimmte Verwaltungsabläufe, die sehr viel Zeit kosten. Und genau das ist eben dann die Frage, ja, warum kostet es zu viel Zeit? Ist es wirklich so? Kann man die eine oder andere Regelung auch anders auslegen? Wenn diese Person das nicht schafft, woran liegt es? Kann ich helfen? Brauchen wir da neues Personal? Kann ich da jemandem einen Tipp geben, wie er das einfach besser machen kann? Kann man das jemand anderem zudelegieren, damit es vorwärts geht? Und so weiter. Also das sind so Dinge, da habe ich irgendwie das Gefühl, auch sozusagen im Zusammenspiel mit Christian Schuckert, dass da ein gutes Team entstanden ist, wo jeder auch von den Stärken des anderen irgendwie profitieren kann. Ich habe hier in der Zeit unglaublich viel gelernt und das macht unglaublich Spaß und insofern finde ich schon, dass ich eigentlich sehr, sehr schnell reingekommen bin und auch inhaltlich konnten wir ja schon viele Pulse setzen.
Okay. Und würdest du jetzt so im Rückblick sagen, du hast dir deine Tätigkeit so vorgestellt, wie sie dann jetzt auch war und ist? Oder gibt es irgendetwas, was du dir komplett anders vorgestellt hast?
Also was hat mich überrascht und was hat mich nicht überrascht? Also was natürlich irgendwie anders ist, als man sich so vorstellen würde, ist natürlich Corona-bedingt. Also ein ganz großer Teil meines Jobs und auch einen Teil des Jobs, wo ich mich echt irgendwie drauf freue, wenn es dann losgeht, ist natürlich auch irgendwie das Repräsentative. Das heißt, wo man auch mit Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch zum Beispiel kommt. Wie gesagt, das, was ich auch so als Lehrer irgendwie geliebt habe, das fehlt mir jetzt hier insbesondere, weil ich eben diese Termine jetzt kaum wahrnehmen konnte. Da waren ein paar Sachen, waren da schon. Aber halt eigentlich viel zu wenige. Und andererseits ist es so, ich weiß momentan noch nicht genau, wie der Job dann wirklich aussieht, wenn das wieder voll zurück ist, weil ich mir auch momentan nicht vorstellen kann, wie das, was ich jetzt arbeite, plus das Repräsentative mit Stunden X und Energie Y, wie das dann funktionieren sollte. Also ich denke schon, dass ich jetzt halt sehr viel Energie auch reinstecke, um so ein paar Sachen nochmal anders aufzustellen, so wie ich mir sie vorstelle, gerade im Verkehrsbereich. Es gab ja keine strategische Verkehrsentwicklung in der Stadt Würzburg und das baue ich jetzt neu auf und bekomme da auch ein gutes Team zusammen. Und dann denke ich auch schon, dann kann ich an der Stelle einfach noch mehr laufen lassen und delegieren und habe dann auch Zeit und Energie für die anderen wichtigen Aufgaben, was für einen Bürgermeister auch wichtig ist. Was hat mich überrascht? Es hat mich schon überrascht, insgesamt diese Professionalität und wirklich das Herzblut, das im Rathaus von den Referatskollegen oder Referenten, Referentinnenkollegen bis irgendwie im Gartenamt die Tulpen pflanzen. Die Gärtnerinnen, Gärtner, die sich hier um den Müll kümmern und so weiter, was da generell sich durchzieht. Das ist wirklich beeindruckend. Auch, wie gesagt, wie viel da gearbeitet wird. Das, wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass hier in der Verwaltung jetzt hier alle faul sind und die Füße auf den Tisch legen und einen Griffen fallen lassen, wenn jetzt irgendwie 17 Uhr ist oder sowas. Aber das hat mich schon überrascht. Was ich mir vielleicht so vorgestellt habe, aber was dann nochmal schon interessant ist, halt auch in der Innensicht, ist bestimmte Umgehensweisen, die so eigentlich so fast schon so soziologisch sind. Also wie sind Hierarchien, wie ausgeprägt sind Hierarchien, wie geht man um mit neuen Entwicklungen, wie nimmt man die auf und so weiter. Also da das ist schon interessant. Also an der Schule ist es jetzt zum Beispiel auch relativ hierarchisch eigentlich, aber das ist in der Stadtverwaltung schon nochmal deutlich, deutlicher zu spüren. Also das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, da noch ein bisschen mehr Kulturwandel reinzubekommen. Einfach weil ich glaube, es muss bestimmte Hierarchien geben. Das ist klar, jemand muss auch die Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen für bestimmte Dinge, das ist okay. Aber es, wenn jemand Quatsch erzählt, dann muss es wieder, muss dem widersprochen werden. Und also eine Organisation funktioniert dann besser, wenn sie da eben ein bisschen durchlässiger und ein bisschen flexibler und ein bisschen weniger hierarchisch ist. Und das andere ist eben das, was ich gesagt habe mit der Flexibilität. Verwaltungen sind ja in der Struktur dafür da, Gesetze und Verordnungen umzusetzen. Das ist ja auch der Job von Verwaltungen. Aber eine moderne Verwaltung muss eben auch deutlich mehr gestalten. Ja, die muss Impulse setzen für die in die Stadtgesellschaft hinein und die muss eben auch politische Impulse, gesellschaftliche Impulse aufnehmen. Und da kann man, da glaube ich, ist auch noch viel Entwicklungspotenzial, dass wir hier insgesamt noch besser werden können. Das heißt nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder sowas, aber ich glaube einfach, das ist eine Entwicklung der Verwaltung vor 30 Jahren hat einfach anders ausgesehen, als die Bürgerinnen und Bürger das heute zu Recht erwarten.
Ja, Corona war wahrscheinlich auch die böse Überraschung für alle von uns. Damit hatte niemand gerechnet. Und spannend wäre es dann, wenn du uns vielleicht in einem Jahr nochmal erzählen kannst, wie es dann ausschaut, die Arbeit, weil es ja dann sicher sehr anders sein wird.
Ja. Mach ich gerne, ja.
Super. Du hast ja auch vor einem Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Auch mit unserem grünen Mitglied Sophia, die dich damals interviewt hatte. Das war noch in der Reihe Anpacken mit Martin Heilig. Und da war auch das Thema Klimaschutz. Und Sophia hatte dir damals auch spannende Fragen gestellt. Ich habe jetzt noch mal eine Frage von ihr herausgesucht und wir sind gespannt, ob deine Antwort heute genauso ist wie vor einem Jahr. Sophia hat das Thema Klimawandel als Gesundheitsrisiko angesprochen. Wie schaust du als Vater von 5 Kindern und als Politiker auf diese drohenden Gefahren? Also jetzt, wo du quasi als Klimabürgermeister auf jeden Fall mehr denn je ein Anpacker in dem Bereich geworden bist, macht dir der Klimawandel immer noch Angst? Und wenn ja, was für eine Rolle spielt diese Angst in deiner Politik?
Aber ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, seltsamerweise, was ich damals geantwortet habe, glaube ich zumindest. Ich glaube, ich habe quasi gesagt, es macht mir irre Angst. Also wenn ich das sehe, was sich da entwickelt, dann ist es einfach, das ist echt bedrückend. Und wenn man sich immer wieder mal mit Details auch beschäftigt, dann wird es noch schlimmer. Andererseits ist es so, dass ich mir nicht erlaube, und ich glaube sozusagen, die Lage ist zu ernst, als dass wir jetzt Panik schieben dürften. Sondern wir müssen rational rangehen und müssen Möglichkeiten finden, anzupacken und Lösungen gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen. Und das gilt noch mal mehr als Klimabürgermeister. Da habe ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie mein Gefühl vor einem Jahr genau gewesen wäre, aber ich bin jetzt eigentlich im Großen und Ganzen optimistisch, dass wir es doch schaffen können. Also ich zweifle schon immer wieder mal, wenn dann in irgendeinem im Ausschuss ein kleiner, eine Vorschrift oder irgendeine Entscheidung, wo auch vielleicht Geld ausgegeben werden soll oder sowas, dass die dann so umstritten ist im Stadtrat, die einfach klimaschutzmäßig aus meiner Sicht absolut notwendig ist und eigentlich schon irgendwie ein Minimum darstellt. Andererseits, ja, wir kommen ja doch weiter. Ja, wir haben eine Solarpflicht, wir haben 15.000 Bäume gepflanzt im letzten Jahr in der Stadt Würzburg. Wir haben für Überlastenräder darf ich nichts sagen, ja, das wird später erst aufgelöst. Obwohl, es ist was anderes. Ja, also wir machen ein ganz großes Lastenrad-Mietprogramm, das wir auch mit Unterstützung des Freistaats Bayern hier umsetzen. Wir machen einen Busplan Plus, das heißt, die Bustaktungen werden besser. Wir bewerben uns gerade für eine Förderung für einen klimawirksamen ÖPNV, wo es vor allem um PendlerInnen-Mobilität geht. Wie kann man das attraktiver machen? Was kann man da tun, damit die Leute ihr Auto stehen lassen oder es am besten abmelden und mit dem ÖPNV zur Arbeit fahren? Wir haben Richtung Artenschutz enorme Fortschritte erzielt, einfach weil wir das Gartenamt ganz anders ausstatten. Auch wir kriegen neue Planerinnen und Planer, die uns helfen, den Kardinal-Faulhaber-Platz endlich anzugehen und dann auch wirklich umzugestalten, grüner zu machen, die Innenstadt auch grüner zu machen. Es gab ja jetzt erst wieder eine Studie darüber, wie sich die Strömungen im Atlantik verändern. Das sind so einschneidende Dinge, wo man sich denkt, was passiert denn eigentlich, wenn die Welt in ihrer Funktion wirklich aus dem Gleichgewicht gerät? Da wird's einem Angst und Bange. Und andererseits, ja, wir machen weiter, wir gucken, was wir tun können, wir geben Impulse. Ich sehe, was man auf kommunaler Ebene machen kann. Ich bin total hoffnungsfroh, was die Bundestagswahl betrifft, dass wir starke Grüne in der Regierung bekommen. Und das ist für mich als Klimabürgermeister auch wichtig, weil ich sehe, bestimmte Dinge können wir hier machen und bestimmte Dinge können wir hier nicht machen oder wir können sie nur mit Unterstützung von Landes- oder Bundesseite machen. Und deswegen ist meine Einstellung grundsätzlich nicht anders. Ich sehe die Klimakatastrophe als eine Riesenherausforderung. Das ist Corona hoch 26 und andererseits glaube ich, wir haben die Möglichkeit, uns gemeinsam dagegen aufzulehnen. Und mein Gedanke ist ja auch immer der, dass wenn zum Beispiel eine Stadt wie Würzburg erfolgreich ist, das ist ja auch Vorbild für andere Städte und Kommunen und auch international setzt sich das durch und dann können wir was tun.
Das ist selber schon das Stichwort Landes- und Bundespolitik gegeben. In unserer letzten Podcast-Folge, da ging es ja auch um den Klimaschutz, hatten wir mit Patrick Friedl gesprochen. Patrick ist Abgeordneter des Landtags und dort Mitglied des Umweltausschusses sowie Sprecher der Grünen Fraktion für Naturschutz und Klimaanpassung. Du und Patrick, ihr kennt euch ja schon sehr lange und habt schon viel grüne Politik gemeinsam in Würzburg gemacht. Gerade beim Thema Klima kann man sich überregionale Zusammenarbeit ja auch sehr gut vorstellen. Kannst du denn als Klimabürgermeister auch direkt von Patricks Verbindung in den Landtag profitieren?
Die Freundschaft und Verbindung mit Patrick Friedl und die Zusammenarbeit ist einfach eine Wucht. Also die Würzburger Grünen würden nie so dastehen ohne Patrick Friedl. Es ist kein Zufall, dass das Patrick Friedl ja auch der erste Grüne ist, der ein Direktmandat für den Bayerischen Landtag gewonnen hat. Es ist ein unglaublicher Stratege, ein jemand, der auch immer sozusagen schon mal weiter vorausdenkt. Man denkt irgendwie bis zur nächsten Ecke und der Patrick hat schon in den nächsten zwei Ecken gleich mitgedacht und ist auch ein Arbeitstier. Also der ist eigentlich auch nicht zu schade, dann irgendwie eine Nacht durch noch ein wichtiges Papier fertig zu schreiben. Und ich bin ihm total dankbar auch, dass er neben seinem Landtagsmandat Stadtrat ist und auch sich bereit erklärt hat, für eine Übergangszeit jetzt am Anfang dieser wichtigen Wahlperiode für uns alle als stärkste grüne Fraktion den Fraktionsvorsitz mit Karin Mitterner-Wendt zu übernehmen. Das ist mit Gold nicht aufzuwiegen. Wegen der Erfahrung, wegen seinem Integrativen und eben, weil er auch den Laden zusammenhält. Und dann ist es noch so, dass er natürlich auch den Impuls aus Würzburg mit nach München nimmt, ins Maximilianeum und umgekehrt. Dass er uns ganz viele Hinweise gibt, Mensch, da gibt's ein Förderprogramm, schaut doch mal da. Jetzt auch in der Corona-Zeit, wo er dann Kulturschaffende ganz besonders anspricht und denen dort eine Bühne und eine Lobby gibt, auch in München, damit die Probleme möglichst gelöst werden. Und ja, und klar, bei Klimafragen auch inhaltliche Fragen, da arbeiten wir ganz eng zusammen. Wir tauschen uns ganz regelmäßig auch unter vier Augen aus. Was nicht leicht ist, weil wir beide unsere Terminpläne sehen immer, unsere Kalender sehen immer nicht so entspannt aus, muss man mal recht frühzeitig irgendwie Termine blocken, sonst wird es nichts. Aber da kann man ganz viele Impulse aufnehmen und ich meine, wir sprechen uns ab und da geht es dann so ein bisschen darum auch, ist es unbedingt immer notwendig, dass wir zusammen zu einem bestimmten Termin gehen, weil man ja nicht überall sein kann und dann, wenn er ja schon da ist, dann muss ich ja nicht da sein. Und auf der anderen Seite, bestimmte Dinge muss man zusammentun, damit man da auch in Kommunikation bleibt. Und das kann sich auch immer noch weiter verbessern. Aber ich bin zum Beispiel auch total glücklich, dass Patrick Friedl sich nicht zu schade ist. Ich sag's jetzt mal so, zum Beispiel auch im Vorstand mitzuarbeiten. Ein Kreisvorstand. Also ich gebe mein Amt als Kreisvorsitzender auf, auch irgendwie mit einem weinenden Auge, aber das ist einfach für mich zu viel. Und ich will mich aus dem Vorstand insgesamt auch zurückziehen, weil ich merke, ich schaffe das nicht mit den Verpflichtungen, die ich habe. Aber Patrick Friedl erklärt sich bereit, da auch nochmal zur Verfügung zu stehen. Und das ist für uns einfach ein ganz, ganz großes Plus, weil jemand wie der Patrick eben auch sozusagen so ein kollektives Gedächtnis ist, der weiß, was in den letzten 15 Jahren bei den Grünen in Würzburg gelaufen ist, und ist eben auch so ein Stratege, der kennt so viele Leute, der netzwerkt und hat dann auch immer noch mal einen extra Gedanken, wenn man jetzt eine Pressemitteilung rausschreiben will. Ich würde mir jetzt schon zutrauen, auch mal eine Pressemitteilung schon mal selber zu formulieren. Aber wenn ich sie dem Patrick schicke, dann kommt immer noch irgendwie ein Impuls dazu, noch ein Gedanke extra, dass das Ding einfach noch mal eine Klasse besser ist. Und das sind so Dinge, da schätze ich die Zusammenarbeit einfach sehr. Ich glaube, das ist deutlich geworden.
In der letzten Folge haben wir mit Sandra und Patrick auch über das Klimaversprechen der Stadt Würzburg gesprochen, bis 2030 eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu haben und bis 2045 auch eine klimaneutrale Stadt zu sein. An welchen Stellschrauben kannst du da als Klimabürgermeister drehen, damit das auch gelingt? Und welche Pläne gibt es da für die Zukunft?
Das ist eine irre Herausforderung. Das habe ich nicht gedacht, dass das so eine große Herausforderung ist. Wir sind dabei, ein integriertes Klimaschutzkonzept zu machen und sind da auch von zwei Agenturen sehr, sehr gut beraten. Wir haben da jetzt eine komplette Staffel von Workshops gemacht, sogenannte Expertinnen-Workshops, wo wir auch merken, dass Würzburg natürlich eine gesegnete Stadt ist mit ganz, ganz vielen klugen, engagierten Menschen, mit unglaublich viel Expertise auch in den verschiedenen Feldern von Wohnen bis Energie Kommunikation auch. Dann ging es mal um Kompensation und Klimapartnerschaft. Dann wird es natürlich auch um Verkehrsfragen gehen. Dann geht es um die Stadtverwaltung und die Töchter der Stadt natürlich. Und da, wo wir ja auch sagen, wir wollen das bis 2030 geschafft haben, klimaneutral zu sein. Und Klimaneutralität ist natürlich echt ein Wort, ja. Also das ist nicht leicht. Es ist so, dass ich mich riesig freue, dass wir diesen Prozess machen und dass ich auch den Eindruck habe, das ist irre gut vorbereitet und da wird handwerklich eine super Arbeit gemacht. Und wie gesagt, es kommt auch wahnsinnig viel rein. Ich bin jetzt gespannt sozusagen, wie kommen wir vom Schritt 1 zum Schritt 2. Jetzt war das mehr so eine Art Ideen sammeln. Erstmal brainstormen, Ideen sammeln, das schon ein bisschen ausarbeiten. Aber jetzt kommt dann der nächste Schritt. Wir machen dann eine zweite Runde und da geht es dann um die Umsetzung. Und dann kommt der Beschluss im Stadtrat. Dann müssen wir entscheiden, na klar müssen wir unsere Gebäude sanieren. 40 Gebäude in der Stadt sind für 80% der Energiekosten verantwortlich. Und da ist natürlich auch der CO2-Verbrauch insgesamt enorm hoch. Nur diese 40 Gebäude mal zu sanieren, ist natürlich echt Flock. Ja, das ist jetzt nicht, das kannst du nicht mal eben so aus der Schatulle nehmen oder aus der Trinkgeldkasse, ja. Das zum Beispiel ist so ein Beispiel, wo ich sage, ja, da brauchen wir Unterstützung. Wir sind Sachaufwandsträger für Schulen zum Beispiel. Unsere Schulen sind sowieso teilweise in einem, ich sage es einfach so, als Nicht-Bürgermeister habe ich es ja auch gesagt, warum soll ich es jetzt anders sagen, in einem maroden Zustand. Wir sind da natürlich auch mit der Schulbürgermeisterin zusammen, sind wir natürlich dran und wollen da was tun und gehen da auch vorwärts. Aber eigentlich müssen wir ja, wenn wir sanieren, müssen wir auf Passivhausstandard. Da gibt's nichts anderes mehr. Alles andere ist Zeit- und Geldverschwendung. So, aber wie kriegen wir das hin? Ja, da müssen wir im Prinzip eine extra Schule bauen, damit wir die Schülerinnen und Schüler dann einmal komplett rausholen, die ganze Schulfamilie komplett rausholen können, damit wir die Schule dann vom Grund auf sanieren können und dann schicken wir die zurück. Also ja, und da sind wir bei einem Beispiel. Ja, dann haben wir 40 Gebäude, dann hätten wir 40 Gebäude saniert. Ja, dann haben wir noch nicht geredet, was machen wir mit der Fernwärme? Wie ersetzen wir Gas? Was machen wir mit der Mobilität? Ihr habt es ja mitbekommen. Riesenaufschrei. 100 Parkplätze sollen wegkommen von 7.800. Riesenaufschrei. Ja, wie soll's funktionieren, wenn wir nicht da auf der Seite auch Impulse setzen? Natürlich muss man einen Pull-Faktor, also attraktiven ÖPNV schaffen und meinetwegen auch Park and Ride und selbstverständlich die Radwege ausbauen und so. Aber ein bisschen Push muss schon auch dabei sein. Überall, wo es funktioniert hat, ist es auch nur so gegangen. Und da hat man dann schon den Eindruck, ein Teil der Bevölkerung hat eben die Dimension des Klimawandels, der Klimakatastrophe noch nicht so ganz verinnerlicht. Und dann müssen wir wieder raus und müssen wieder weiterreden und brauchen wieder Mehrheiten und müssen Leute überzeugen und die auch mitnehmen, weil es geht mir ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie eine Stimme Mehrheit im Stadtrat erzielen und es irgendwie durchpushen, sondern wir brauchen ja die Menschen. Wir sehen ja jetzt auch in Corona-Zeiten, wie alles polarisiert wird und die Gesellschaft ein Stück weit auch Schaden nimmt. Und deswegen ist mir das so wichtig, und nicht in erster Zeit ich Bürgermeister bin, sondern es ist mir ein wichtiges Herzensanliegen, dass wir unsere Gesellschaft, unsere Demokratie pflegen, unsere Gemeinschaften pflegen. Und Klimaschutz geht eben da auch mit vielen Dingen einher, wo ich sage, okay, ja, eine Solarpflicht, das klingt auch schon wieder nach einer Extrapflicht. Warum soll ich das jetzt auch noch machen? Aber wenn ich in ein paar Jahren vielleicht das Wasser rationieren muss, ja, da habe ich auch eine Pflicht, auf Wasser zu verzichten. Aber dann können wir darüber nicht mehr verhandeln. Ja, und das Klima verhandelt eben halt auch nicht mit uns. Und deswegen, wir können unglaublich viele Impulse setzen. Es gibt viel zu tun und ich freue mich, wenn wir diesen Prozess sauber abgeschlossen haben, dass wir dann auch sehen, wo sind die Bereiche, wo man eher zum Beispiel auch mit weniger weitreichenden Entscheidungen, mit weniger Vorgaben mal was erreichen kann, mit relativ wenig finanziellen Aufwand was erreichen kann und wo sind die Dinge, wo wir dann sagen, okay, was brauchen wir dazu? Brauchen wir die und die Fördermittel zum Beispiel vom Bund dazu, dass wir Schulen im großen Stil sanieren können, dass wir eine neue Straßenbahnlinie bauen können. Da brauchen wir noch mehr Fördermittel. Also die Linie 6 kriegen wir so hin mit den Fördermitteln, wie sie jetzt stehen. Aber ich möchte ja noch mehr haben, ja, und möchte es ja auch schneller haben. Und dazu brauchen wir dann nochmal andere staatliche Möglichkeiten. Warum wird eine Straßenbahn nur mit 25% gefördert? Kann doch nicht sein. Ja, warum ist es so schwer, eine Tempo 30 einzurichten oder eine Einbahnstraße? Warum habe ich so einen Riesenaufwand mit dieser seltsamen Straßenverkehrsordnung, die irgendwie sich nicht nur so anfühlt, als würde es aus dem letzten Jahrhundert kommen, sondern die kommt aus dem letzten Jahrhundert. Und das sind diese Dinge, wo ich sage, wir können enorm viel erreichen, aber leichter und besser wird es auch mit starken Grünen im Bund.
Im Würzburger Stadtrat bilden die Grünen ja die stärkste Fraktion, aber du hast es jetzt schon angesprochen, es geht ja nicht darum, immer nur eine Stimme mehr zu haben, um grüne Politik machen zu können, muss man sich immer wieder auch mit den anderen Parteien zusammentun. Welche Rolle kannst du in deiner Doppelfunktion als Stadtrat und Klimabürgermeister da spielen? Und hast du das Gefühl, dein Amt ist dir da eher nützlich oder hinderlich?
Es ist auf jeden Fall nützlich, es ist gar keine Frage. Aber schwierig ist es schon manchmal, diese Doppelfunktion zu haben. Weil man natürlich auch die Verwaltung repräsentiert und da gemeinsam auch zu Ergebnissen kommt, die dann vielleicht auch in der Verwaltung mal ein Kompromiss sind oder wo man aus bestimmten Perspektiven heraus oder auch mit bestimmten rechtlichen Vorgaben oder sowas einfach eine Position einnehmen muss. Und dann ist man eben Stadtrat, auch als grüner Stadtrat, wo man dann sagt, okay, oft zum Beispiel, wenn ich einen Ausschuss leite, also ich leite zum Beispiel den Bau- und Ordnungsausschuss, und da wird es eigentlich sozusagen so ungeschriebene Gesetzmäßigkeit, dass ich dort auch mit der Verwaltung stimme. Was natürlich für die Kolleginnen und Kollegen auch ein blödes Gefühl ist, dass der Bürgermeister nicht ihre Position, die sie sich erarbeitet haben, vertritt. Und das ist dann manchmal natürlich nicht so einfach, weil dann Fraktionskollegen oder Kolleginnen sagen, Mensch, was ist da los? Wir waren doch gegen diesen Bau. Ja, und du hast zum Beispiel jetzt dafür gestimmt oder sowas. Aber also im Wesentlichen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, fühle ich mich manchmal so ein bisschen wie so ein Dolmetscher. Da sind zwei verschiedene Sprachen, zwei verschiedene Kulturen. Und es ist wichtig, dass die eine die andere versteht. Misstrauen ist Gift. Und gute Kommunikation, Vertrauen hilft beiden Seiten enorm. Und auch insbesondere mit Würzburg, mit seinem Stadtrat, mit seinen wechselnden Mehrheitsverhältnissen. Fluch und Segen ist es, sag ich ganz deutlich. So Koalitionen, die können auch mal was durchsetzen. Da hat man mal ein Projekt, dann ist es klar. Das ist auch für die Verwaltung manchmal ganz angenehm. Ja, da weiß ich so, da geht's lang. Und auf der anderen Seite ist natürlich viel weniger demokratische Dynamik in so einem Stadtrat, wo die Mehrheiten klar sind und man hat sich irgendwie auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Es gibt dann auch immer mal wieder was Neues, worüber man debattiert und wo man dann auch wieder seine Position finden muss, weil ja Corona stand jetzt nicht im Koalitionsplan oder sowas drin. Aber das ist schon für den einzelnen Stadtrat, die einzelne Stadträtin deutlich weniger interessant. Insbesondere, wenn man dann vielleicht zur Minderheit gehört. Und wie gesagt, dieser Prozess zum Beispiel, um Inhalte zu ringen und dann auch überzeugen zu müssen, der macht nicht nur mir zum Beispiel wahnsinnig viel Spaß, sondern das ist eher demokratisch eigentlich auch eine Sternstunde. Ja, also da zu sitzen und sagen, okay, Solarpflicht, was spricht dafür, was spricht dagegen? Jemand spricht dagegen aus ehrlicher Überzeugung. Ja, wenn es Ideologie ist, gibt auch mal, wir haben auch alle unsere Positionen und gehören irgendwelchen Parteien an und so, da ist auch mal was, wo man dann vielleicht nicht über seinen Schatten springen kann, das ist halt so. Ja, aber du hast immer Leute im Stadtrat, die sich mit guten Argumenten überzeugen lassen. Und das ist für eine Gemeinschaft, für eine Demokratie ist das eine tolle Sache, weil darum geht's ja. Und da ist es, glaube ich, schon einen Bürgermeister zu haben, der beide Seiten gut versteht und zum Beispiel auch eben die größte Fraktion im Rat irgendwie vertritt und da auch mitnehmen kann und da die Kommunikation auch mal hin und her spielen kann, ist einfach überhaupt nicht hoch genug einzuschätzen. Das ist ein ihrer Gewinn, glaube ich, letzten Endes für die Stadt Würzburg.
Jetzt noch was ganz Aktuelles. Wir haben gesehen, dass es in der Stadt jetzt Fahrradreparaturstationen gibt. Ich als Radfahrerin habe mich natürlich riesig gefreut und finde es echt super. Also geht die Stadt da jetzt einen weiteren Schritt Richtung Verkehrswende?
Ja, also insgesamt ist es so, dass im Radverkehr in den letzten Jahren eigentlich auch ganz schön viel passiert ist. Das ist natürlich so, wir Radlerinnen und Radler, wir sind natürlich immer kritisch, weil man mal radelt irgendwie einen schönen Radweg entlang und dann hört er irgendwann auf oder so. Und man nimmt natürlich wahr, dass er an einer Stelle nicht funktioniert und nicht, dass er vorher wunderbar war. Das ist so. Und Würzburg ist eine Herausforderung im Rad nach wie vor. Und zwar nicht nur wegen der geografischen Lage und den Hügelchen hier und da, sondern schlicht und ergreifend auch, weil wir natürlich eine alte Straßenstruktur haben. Immer wenn ich wieder über die Löwenbrücke radeln muss, dann denke ich ja immer, Mensch, als du noch nicht Bürgermeister warst, hast du immer gesagt, was für eine Katastrophe das Ganze ist. Und da muss es doch irgendwie eine einfache Lösung dafür geben. Und habe da auch Ideen und Impulse und es wird auch was geplant. Es gibt da sogar eine ganz tolle Idee dazu, aber da musst du zum Beispiel, wenn du dann in der Verwaltung bist, doch feststellen, ja, das dauert einfach. Ja, also wenn wir das Größeres machen wollen, dann müssen wir den Wettbewerb ausschreiben, dann muss es ausgeschrieben werden und so weiter. So, also und trotzdem gibt es keine leichte Lösung, keine einfache Lösung. Wenn euch eine einfällt, bitte sagt es mir sofort. Ja, ich jedes Mal, wenn ich da drüber fahre, denke ich wieder drüber nach. Da muss es doch irgendwie eine bessere Möglichkeit geben, die wir jetzt auch mal kurzfristig irgendwie machen können. Also ja, die Fahrradstationen sind ein Beispiel dafür, dass da viel passiert. Der ganze Fahrradbereich liegt ja nicht in meinem Referat, sondern der ist ja im Baureferat. Aber wir haben da eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und ich sehe da auch eine hohe Motivation, eigentlich in den nächsten Jahren viel zu tun. Da geht es auch um Geld. Also klar, im Haushalt muss man dann auch schauen, dass man dafür genug Geldmittel reserviert. Und auch das sollte mit so einer starken grünen Fraktion schon mal viel leichter gehen als mit einer schwachen. Und dann ist mir noch wichtig, dass wir so eine tolle Institution haben, wie den Radverkehrsbeirat, wo wir auch versucht haben, den noch mal ein bisschen, hat schon vorher auch gegeben, aber noch mal ein bisschen zu neue Impulse reinzubringen, da die Ideen zu kanalisieren und zusammenzuführen. Und da das leite ich das Ganze und bin da auch eben im intensiven Austausch mit dem Baureferat. Und auch da sieht man natürlich, wir wollen das besser machen. Aber wie? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil in dem Bereich gibt es ja auch so viele Leute mit so vielen klugen Ideen, viele Radlerinnen und Radler, die einfach jeden Tag unterwegs sind, die 1000 Ideen haben. Ja, wie machst du das in der Sitzung? Willst du jetzt jeden Antrag zulassen? Soll dieser Antrag dann verarbeitet werden? Dann hast du plötzlich auch als Bürgermeister und als Referatsleiter hast du eine andere Brille. Ja, jemand, der jetzt so einen Antrag begutachten und bearbeiten muss, das ist Arbeitszeit. Ja, also nicht, dass ich sage, das wäre eine verschwendete Zeit, aber wir haben einfach nur beschränkte Ressourcen und am Ende des Tages wollen wir ja Radwege bauen. Ja? Und deswegen, ja, es gibt da einen Haufen gute Ideen und es geht vorwärts. Und ich freue mich, dass wir da in den nächsten Jahren auch nochmal ein paar Impulse setzen können, dass das Radfahren in Würzburg einfach noch sicherer wird und noch mehr Spaß macht.
Würzburg ist leider Hotspot der Klimaerhitzung. Natürlich müssen wir jetzt noch auf dieses Thema kommen. Wir beobachten zum Beispiel Baumsterben im Ringpark oder ganz betroffen sind wir hier auch vom Problem der Wasserknappheit allgemein in Unterfranken. Da fand jetzt auch erst noch eine Veranstaltung der Klimaallianz diese Woche dazu statt. Sind das alles auch Themen, die dich in deinem Amt besonders beschäftigen?
Ja, natürlich. Also es ist so, dass wir einerseits zum ersten Mal geschafft haben, dass es in der Stadt Würzburg eine Dienststelle gibt, die sich mit Gewässerentwicklung auseinandersetzt. Ich habe da jetzt eine Person, die sich drum kümmert und wir haben auch eine zweite Stelle, werden wir da ausschreiben und schauen uns die Gewässer einfach mal anders an. Das ist schon mal das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich, was Trinkwasser betrifft, was Wasserschutz betrifft, was Klimaanpassung insgesamt betrifft, ist natürlich auch ein Thema, das wir haben. Wir haben hier einen Rahmenplan für die Klimaanpassung selbst gemacht. Und meine Idee ist es eben auch, dass wir eben solche Papiere, solche Konzepte, die es ja auch in der Vergangenheit teilweise schon gegeben hat, dass die nicht irgendwo im Regal landen oder in der untersten Schublade und da verstauben, sondern dass wir ganz konsequent sagen, okay, wir haben diese 20 Punkte als wichtigste Punkte herausgearbeitet. Jetzt brauchen wir eine Arbeitsgruppe, die sich kümmert zum Beispiel um Schwammstadt. Ja, wie können wir das machen, dass wir das Wasser, wenn's vom Himmel fällt, dass wir das besser in der Stadt halten, nicht in den nächsten Kanal und dann ist es weg. Was das dann enorm fehlt und uns die Bäume dann vertrocknen, sondern dass wir schauen, wie können wir das so speichern, wie können wir das so ableiten, dass die Bäume damit bewässert werden. Wir haben auch verschiedene Projekte, wo wir mit der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Pfalz-Höchheim sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Wir haben mehrere Projekte, wo wir mit Professor Päth und der Uni Würzburg zusammenarbeiten, weil wir sagen, wir wollen eben diese Herausforderung annehmen. Klimaanpassung ist eben ein ganz großes Thema. Klar, wir stemmen uns gegen die Klimaerhitzung, aber wir wissen, wir sind mittendrin. Und Würzburg als Hotspot der Klimaerwärmung muss sich anpassen. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt. Mein Gartenamt ist zusammen auch mit dem Tiefbau und der Stadtplanung dran, wirklich zu gucken, wo können wir Bäume pflanzen? Wie können wir da noch begrünen? Wir denken drüber nach, können wir Wasser nochmal anders speichern? Wir haben ein tolles, großes Projekt in Planung mit auch den großen Weingütern in Würzburg. Die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Herr Heilig, Würzburger Stein, eine der bekanntesten Weinlagen in Deutschland, wir können Ihnen nicht sagen, oder sagen wir mal, für uns stellt sich nicht unbedingt die Frage, wie wir das Ganze überhaupt noch bewirtschaften können in Zukunft, sondern ob überhaupt, wegen Trockenheit. Und mit denen zusammen bewerben wir uns jetzt um Projektmittel, um ein Konzept erstellen zu lassen, das uns hilft. Wie können wir Wasser speichern? Wie können wir in trockenen Zeiten zum Beispiel die Weingüter, aber auch die Stadt insgesamt mit Wasser, also insbesondere auch Gießwasser, versorgen? Das sind so Dinge, wo man einfach, glaube ich, viel Hirnschmalz und aber auch Geld reinstecken muss, weil uns das in der Zukunft umtreibt. Und wir haben auch noch ein anderes Projekt, da sind wir jetzt über die erste Hürde hinweg. Da arbeiten wir mit der Uni Potsdam zusammen. Und da geht's drum, auch nochmal Starkregenvorsorge zu betreiben. Also das sind so Themen, die einfach sozusagen, die sind da und da gibt's so viele Abspaltungen aber es gibt da auch unglaublich viele, viele gute Leute, die man damit mit einbinden kann, in der Stadt Würzburg, außerhalb. Und es geht sozusagen auch so ein bisschen drum, das zu ordnen, das zu systematisieren, zu gucken, dass nicht Arbeitszeit und Mühe und auch, es gibt ja auch so viel Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung, was natürlich super ist, aber das darf nicht irgendwie sozusagen verschwendet werden in irgendwelche Projekte, wo dann nichts rauskommt dabei. Das ist für mich dieses Anpackergehen, ja, wo ich sage, ich möchte Ergebnisse sehen. Und da sind wir auf dem Weg und da gibt es ganz viel, was wir tun und wo ich auch jetzt den Eindruck habe, da sind wir jetzt schon selbst in dem noch nicht mal einem Jahr, sind wir eigentlich da schon irre weitergekommen.
Ja, du hast uns jetzt schon ganz viel Ausblick in die Zukunft gegeben, was deine weiteren Projekte sein werden. Meine letzte Frage wäre jetzt noch, ob es sowas wie ein ganz besonderes Herzensthema gibt, was du unbedingt noch angehen willst als Klimabürgermeister.
Das ist schon eine schwierige Frage, weil also für mich ist also Klimaschutz, 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 das ist so das Oberthema. Und da bin ich leidenschaftlich, ja, aber es ist eben so, dass ich sage, letzten Endes müssen wir es doch mit kühlem Kopf machen. Und deswegen bin ich total happy über dieses integrierte Klimaschutzkonzept. Und daraus möchte ich dann sozusagen auch die To-Do-Liste für die nächsten Jahre ableiten. Nehme ich für mich selbst nicht in Anspruch, dass ich da mir ein Herzensprojekt aussuchen dürfte. Aber es gibt so viele. Also es gibt so viele, auch der ÖPNV zum Beispiel, den ÖPNV zu verbessern, da weiterzukommen. Das ist ein Herzblutthema. Wir wollen die Linie 6, wir wollen die Linie 1,5. Wir machen gerade eine Potenzialanalyse für die Straßenbahn im Würzburger Norden. Da ist es auch zum Beispiel so, dass in Würzburg natürlich, weil die Linie 6 so ewig gedauert hat, weil die Linie 1,5 so lange sich hinzögert, dass viele eben sagen, ach Gott, ja, noch, jetzt kommt er noch mit einer noch einer neuen Linie. Ich bin der festen Überzeugung, das muss nicht so lange dauern. Wir müssen eigentlich Konzepte in der Tasche haben, wenn wir eine andere Verkehrspolitik im Bund haben, die auch anders gefördert wird, dann müssen wir eigentlich bereitstehen und müssen sagen, okay, hier haben wir noch drei Projekte, her mit der Förderung, weiter geht's. Und das wäre ein Herzblutthema. Was auch für mich ein Herzblutthema ist, Monina, du erinnerst dich, wir haben gekämpft für das Volksbegehren Artenschutz, Rettet die Bienen. Es liegt auf Landesebene, da wurden schöne Sachen entschieden und so weiter. Aber umsetzen kann man das in der Kommune. Wir kriegen eine Landschaftspflegetruppe. Wir kriegen 4 neue Leute im Gartenamt, die sich nur um Artenschutz kümmern. Wir haben eine Biologin, die hat eine halbe Stelle genau für den Bereich, um das auch konzeptionell weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt ein Mähkonzept dafür. Wir werden jetzt auch Hecken anders pflegen und nehmen da auch andere Dienststellen ganz, ganz stark mit. Wir machen ein Dialogprojekt mit der Landwirtschaft in der Stadt Würzburg, weil wir da zusammenarbeiten müssen. Es geht nicht aneinander vorbei. Ja, das sind alles Herzblutthemen. Es tut mir leid, ich kann nicht eines nennen. Da gibt es so viele Babys, wo ich mich freue, dass sie jetzt schon irgendwie am Entstehen sind und so viele Sachen, die wir auch noch vorschweben. Der ganze Job ist Herzblut für mich.
Das ist doch eigentlich die schönste Antwort, die du auf so eine Frage geben kannst. Und mir gefällt auch, dass du den kühlen Kopf bei dem heißen Klima bewahren willst. Das merke ich mir. Guter Spruch. Und ja, die ganzen Aussichten für die Zukunft sind auch wieder sehr zuversichtlich. Das freut uns immer auch hier im Podcast, wenn wir mit guten Nachrichten unsere Interviews dann beenden können. Also ein positiver Blick in die Zukunft, viele tolle Projekte. Und ja, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder am Ende unseres Gesprächs. Ganz herzlichen Dank, lieber Martin, dass du dir Zeit für uns heute genommen hast und dich unseren Fragen gestellt hast. Und für jetzt verabschieden wir uns und wir wünschen dir weiterhin alles Gute und ganz viel Erfolg als unser Klimabürgermeister.
Vielen Dank, alles Gute.
Danke euch.
Kommen wir nun noch zur Auflösung unserer grünen Neune vom Anfang dieser Podcast-Folge. Ich hatte ja behauptet, dank den Grünen gäbe es in Würzburg ein Förderprogramm mit Zuschüssen beim Kauf von Lastenrädern oder Pedelecs. Aber stimmt das auch? Und die erfreuliche Antwort lautet, ja, ein solches Programm gibt es tatsächlich. Privatpersonen oder Organisationen erhalten bei Anschaffung eines Lastenpedelecs eine Unterstützung in Höhe von 20% des Kaufpreises oder maximal 700 Euro. Bei Familien mit mindestens 2 Kindern werden sogar 40% des Kaufpreises bis zu einer Obergrenze von 1.000 Euro gefördert. Eine Sonderprämie von 300 Euro erhalten außerdem Haushalte ohne PKW oder bei gleichzeitiger Abschaffung eines PKW. Der Umstieg vom Verbrennerauto auf ein E-Bike oder ein E-Roller wird außerdem mit maximal 500 Euro belohnt. Anträge zur Förderung sind ab dem 19. April voraussichtlich möglich. Weitere Infos zum Programm findet ihr unter www.würzburg.de/lastenrad oder ihr wendet euch direkt an das Städtische Energie- und Klimazentrum.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Das Grüne Würzburg angelangt. Gerne könnt ihr uns wieder Feedback, Fragen oder Kommentare schicken. Entweder über die Facebook-Seite der Würzburger Grünen oder direkt per E-Mail an podcast@grüne-würzburg.de. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne auch weiter oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und falls ihr nicht genug von uns Grünen bekommt, dann seid ihr auch ganz herzlich eingeladen zu unserem digitalen und barrierefreien Frühjahrsempfang am 20. März. Infos dazu findet ihr auf der grünen Homepage. Für heute verabschieden sich Molina
und Matthias.
Tschüss.